Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Am 1. Januar 1992 trat das Stasi-Unterlagengesetz in Kraft. Es regelt die Verwendung der Akten des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR. Das Gesetz wurde notwendig, weil das damals geltende Bundesarchivgesetz eine 30 Jahre währende Sperrfrist personenbezogener Daten vorsah. Der Deutschlandfunk nahm das neue Gesetz zum Anlass für ein dreiteiliges Feature: Schild und Schwert, die Stasi. Im zweiten Teil geht es um das weit verzweigte Spitzelsystem der Organisation. Autor der im Oktober 1992 erstmals gesendeten Folge ist Karl Wilhelm Fricke. Ihr Titel: Die Abwehr. Im Anschluss dann eine weitere Folge von Pinsel und Schnorchel, dem im RIAS erfundenen kabarettistischen DDR-Kneipengespräch.
Die Macht der Arbeiterklasse ist das Allerwichtigste. Danach haben wir immer gehandelt und so wird es auch in Zukunft sein. Die zielklare Führung durch die Partei der Arbeiterklasse ist die entscheidende Grundlage aller unserer Erfolge. Der 35-jährigen Entwicklung des Ministeriums für Staatssicherheit zu einem Volke fest verwurzelten, vom Klassenfeind gehassten, kampfstarken Organ der Diktatur des Proletariats.
Erich Mielke, ehemals DDR-Minister für Staatssicherheit und Mitglied des SED-Politbüros in seinen besseren Tagen. Seine selbstbewusste Äußerung hatte durchaus ihre politische Berechtigung, denn das MFS wäre ohne die Herrschaft der SED zwar nie geschaffen worden, aber die Herrschaft der SED hätte sich ohne das MFS auf Dauer nicht etablieren können.
Die besondere Gefährlichkeit des MFS lag darin begründet, dass im Apparat der Staatssicherheit ohne administrative oder parlamentarische Kontrolle die Kompetenzen einer mit allen exekutiven Befugnissen ausgestatteten politischen Geheimpolizei, eines Untersuchungsorgans bei sogenannten Staatsverbrechen und eines geheimen Nachrichtendienstes konzentriert waren.
Von den über 85.000 hauptamtlichen Mitarbeitern war schätzungsweise jeder Vierte in einer operativen Diensteinheit der Abwehr tätig. Genauer gesagt in einer derjenigen Strukturen, die für die innere Überwachung und politische Unterdrückung in der DDR zuständig waren, die Sicherheitsdoktrin des MFS in die Praxis umzusetzen hatten.
Für Erich Mielke bedeutete jede Bürgerin, jeder Bürger der DDR ein potenzielles Sicherheitsrisiko. Deshalb wollte der Ex-Stasi-Chef, so einfach sah er das, auch über jeden alles erfahren. Er selbst hat das immer wieder bekräftigt. So auch in einem Schlusswort auf einer Kollegiumssitzung des MFS am 19. Februar 1982, aus dem hier im Originalton zitiert wird.
Noch einmal wiederhole ich, wir müssen alles erfahren. Es darf an uns nichts vorbeigehen. Und das machen manche leider noch nicht. Die merken das noch nicht einmal, Genossen, einige unter uns. Die begreifen das noch so gar nicht richtig. Das ist eben die Dialektik des Klassenkampfes und der Arbeit der Tschekisten.
Zur Arbeit der Tschekisten, um Mielkes Stichwort aufzugreifen, gehörte das Bemühen des MFS, seit seiner Existenz ein Spitzelnetz, ein sogenanntes inoffizielles Informationsnetz, auf- und auszubauen.
Heute zugängliche Stasi-Akten beweisen schwarz auf weiß, dass mit dem Aufbau eines inoffiziellen Informationsnetzes flächendeckend schon wenige Monate nach der Bildung des MFS begonnen und hernach Jahr um Jahr zielstrebig an seinem Ausbau gearbeitet wurde. Beleg Nummer 1.
Richtlinien über die Erfassung der geheimen Mitarbeiter, der Informatoren und der Personen, die konspirative Wohnungen unterhalten, vom 20. September 1950.
Beleg Nummer 2.
Richtlinie 1.58 für die Arbeit mit inoffiziellen Mitarbeitern im Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik vom 1. Oktober 1958.
Beleg Nummer 3.
Richtlinie 1.68 für die Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Mitarbeitern für Sicherheit und inoffiziellen Mitarbeitern im Gesamtsystem der Sicherung der Deutschen Demokratischen Republik vom 1. Januar 1968.
Beleg Nummer 4.
Richtlinie Nummer 1.79 für die Arbeit mit inoffiziellen Mitarbeitern IM und gesellschaftlichen Mitarbeitern für Sicherheit GMS vom 8. Dezember 1979.
Die Richtlinien, die ausnahmslos Mielkes Unterschrift tragen, dokumentieren, wie unter seiner Federführung der Einsatz inoffizieller Mitarbeiter planmäßig vorbereitet und systematisch organisiert, wie das Netz der Spitzel immer engmaschiger geknüpft und weiter ausgedehnt worden ist, wie das MFS immer neue Kategorien von Spitzeln ausgeklügelt hat. Die Richtlinie 1.79, die für die 80er Jahre galt, nahm folgende Unterscheidung vor.
IMS,
inoffizieller Mitarbeiter zur politisch-operativen Durchdringung und Sicherung des Verantwortungsbereiches.
IMB.
Inoffizieller Mitarbeiter der Abwehr mit Feindverbindung bzw. zur unmittelbaren Bearbeitung im Verdacht der Feindtätigkeit stehender Personen.
FIM.
Inoffizieller Mitarbeiter zur Führung anderer IM.
IME.
Inoffizieller Mitarbeiter für einen besonderen Einsatz.
IMK.
Inoffizieller Mitarbeiter zur Sicherung der Konspiration und des Verbindungswesens.
HIM.
Hauptamtlicher inoffizieller Mitarbeiter.
GMS.
Gesellschaftlicher Mitarbeiter für Sicherheit.
Es fällt schwer, in dieser Kategorisierung der Stasi-Spitzel mehr zu sehen als bürokratischen Formalismus. Nach Angaben von Heinz Engelhardt, einst Chef der Stasi-Bezirksverwaltung Frankfurt-Oder im Rang eines Generalmajors, will das MFS in der DDR zuletzt 180.000 IM unterhalten haben. Bürgerrechtler schätzen die Zahl wesentlich höher, auf mehrere hunderttausend. Generell wurden IM von den operativen Diensteinheiten aller Ebenen geführt, aber die meisten Spitzel waren bei den Kreisdienststellen des MFS angebunden. Die Führungsoffiziere hier waren für mehr als die Hälfte aller IM zuständig. Die kleinere Hälfte verteilte sich zum größten Teil auf die operativen Diensteinheiten der MFS-Bezirksverwaltungen. Ein Rest von besonderer Qualität entfiel auf die Zentrale der Staatssicherheit.
Das Ziel hieß totale flächendeckende Überwachung, wie Manfred Sauer, einst eine Schlüsselfigur im Sekretariat des DDR-Ministerrates, am 15. Januar 1990 am Runden Tisch in Ost-Berlin ausgesagt hat.
Mit wachsender Instabilität der DDR wurde eine Perfektionierung der Überwachungsmechanismen angestrebt und verwirklicht. Der ehemalige Minister forderte, den wachsenden Einfluss sogenannter Andersdenkender zurückzudrängen. Deshalb wurde seit 1985, man muss es so sagen, eine totale flächendeckende Überwachungsarbeit angestrebt. Grundlage dafür war die Dienstanweisung des ehemaligen Ministers Nummer 2 aus dem Jahre 1985 zur vorbeugenden Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung politischer Untergrundtätigkeit.
Natürlich hat es flächendeckende Überwachung auch schon vor 1985 gegeben. Sauers Einlassung traf aber insofern zu, als die von ihm zitierte Dienstanweisung die Bekämpfung der Opposition auf eine qualitativ neue Stufe hob.
Zur Gewährleistung eines rechtzeitigen, einheitlichen, die Politik von Partei und Regierung wirksam unterstützenden politisch-operativen Handelns und zur ständigen Sicherung einer hohen Wirksamkeit der politisch-operativen Arbeit aller operativen Diensteinheiten haben die Hauptabteilung 20 für das MFS insgesamt, die Abteilungen 20 der Bezirksverwaltungen für die jeweiligen Bezirksverwaltungen die Federführung bei der Bekämpfung politischer Untergrundtätigkeit wahrzunehmen.
Die Hauptabteilung 20, das eigentliche Zentrum der Staatssicherheit, war dem Verantwortungsbereich des Stasi-Vizeministers Rudi Mittig zugeordnet. In der Endzeit des MFS zählte sie auf zentraler Ebene knapp 400 hauptamtliche Mitarbeiter. Die Leitung lag in Händen von Paul Kienberg.
Paul Kienberg, Jahrgang 1926, ursprünglich Elektriker von Beruf, in der Nazizeit aus rassischen Gründen verfolgt, seit den 50er Jahren im MFS auf die Bekämpfung von Opposition und Widerstand spezialisiert. Als die ursprünglich dafür zuständige Hauptabteilung 5 durch Ministerbefehl Nummer 211/64 in die Hauptabteilung 20 umgewandelt wurde, avancierte Kienberg zu ihrem Chef. Das war 1964. Sein letzter Dienstgrad, Generalleutnant.
Die Aufgaben der Hauptabteilung 20 im MFS umfassten generell die Abschirmung und Überwachung des staatlichen und gesellschaftlichen Überbaus, die Kontrolle von Reisekadern, die Bespitzelung der Blockparteien und Massenorganisationen, die Überwachung der Kirchen beider Konfessionen sowie sonstiger Religionsgemeinschaften, die verdeckte Beobachtung der Massenmedien, des Verlagswesens und Kulturbetriebs, ferner des Hoch- und Fachschulwesens sowie der Volksbildung, des Gesundheitswesens und des Sports. Und zwar immer unter dem Gesichtspunkt sogenannter politisch-ideologischer Diversion. Denn Mielke hielt sie für das Grundübel schlechthin. In einer Rede vor Parteidelegierten der Hauptverwaltung Aufklärung am 16. Januar 1986, die im Originalton erhalten blieb, erklärte er wörtlich:
Die politisch-ideologische Diversion bleibt nicht ohne Auswirkung auf bestimmte Bevölkerungskreise der DDR. Die Arbeitsergebnisse unseres Ministeriums belegen sehr nachdrücklich, dass der Gegner bei politisch labilen, schwankenden, bzw. unzufriedenen Menschen nicht zu unterschätzende Wirkung erzielt. Nach wie vor gibt es bei uns nicht wenige Feinde, auch wenn bereits eine beträchtliche Anzahl aus der Staatsbürgerschaft der DDR entlassen und übersiedelt wurde. Nicht wenige haben sich als Feinde oder als Personen mit verfestigter feindlich-negativer Haltung zu unserer Staats- und Gesellschaftsordnung offenbart. Und neue kommen hinzu. Aber wir dürfen auch keine Illusion darüber haben, nicht alle Feinde haben sich zu erkennen gegeben, beziehungsweise sind bereits von uns erkannt worden. Nicht wenige sind auch weiterhin bestrebt, unentdeckt zu bleiben, sich gewissermaßen in Reserve zu halten.
Aus dieser Auffassung leitete Mielke die Aufgaben für die Diensteinheiten der Linie 20 ab. Die Zahl ihrer inoffiziellen Mitarbeiter ist unbekannt. Sie dürfte sich auf viele Tausend belaufen haben.
Neben IM führte die Hauptabteilung 20 Offiziere im besonderen Einsatz, die verdeckt, als Stasi-Mitarbeiter unerkannt, die Ausspähung besorgten und Einfluss auf Entscheidungsprozesse nahmen, in bestimmten Ministerien zum Beispiel oder in der Kirchenverwaltung.
Die Zusammenarbeit anderer Diensteinheiten mit der Hauptabteilung 20 hatte die Nutzung aller von ihnen erarbeiteten operativen Erkenntnisse zu gewährleisten. Ein ehemaliger Offizier aus der Hauptabteilung 20 im DDR-Fernsehen zur Informationsbeschaffung über oppositionelle Gruppen und Zusammenschlüsse, noch ganz befangen im Sprachgebrauch der Stasi.
Wir hatten eine Vielzahl von Quellen für diese Informationen, wobei natürlich die wertvollsten Informationen von Informanten stammten, die unerkannt zum Beispiel in solchen Zusammenschlüssen wirkten oder auch auf der Seite des Gegners in feindlichen Organisationen integriert waren. Und darüber hinaus wurden eine Fülle weiterer Informationsquellen genutzt, die also aus operativ-technischen Mitteln herrührten, zum Beispiel der Postüberwachung, zum Beispiel der Telefonabhörung, zum Beispiel der elektronischen Aufklärung. Nicht zuletzt möchte ich aber erwähnen, dass wir eine Vielzahl von Informationen erhielten aus der Auswertung offizieller und halboffizieller Materialien, zum Beispiel der westlichen Medien- und Presseorgane, die der inneren Opposition in der DDR stets eine große Aufmerksamkeit geschenkt haben, und darüber hinaus auch aus der Auswertung in Umlauf befindlicher, staatlich nicht genehmigter Publikationen.
Die Postkontrolle, die Telefonüberwachung und die elektronische Aufklärung waren verpflichtet, den Diensteinheiten der Hauptabteilung 20 zuzuarbeiten. Besonders herausgehoben waren die für die operative Bearbeitung der Kirchen zuständige Abteilung 20-4. Ferner die Abteilung 20-5, zuständig für die Abwehr oppositioneller Aktionen ehemaliger DDR-Bürger im Westen. Die für die Überwachung und Kontrolle des Kulturbetriebs und speziell der Literatur zuständige Abteilung 20-7 und die speziell für die Repression der Opposition zuständige Abteilung 20-9.
Wie die Diensteinheiten der Linie 20, Bürgerinnen und Bürger, kritische Schriftsteller zum Beispiel, zielgerichtet operativ bearbeitet haben, hat der Schriftsteller Jürgen Fuchs einst am eigenen Leibe erfahren, ehe er, ein Freund Robert Havemanns, aus der DDR ausgewiesen wurde. Seine Erfahrungen aus der Akteneinsicht.
Bei der Einsicht in die Stasi-Akten wurde ich bisher verschont von allzu bösen Überraschungen. IMs, inoffizielle Mitarbeiter vom MFS in unmittelbarer Nähe, vielleicht sogar im Kreis der engeren Familie platziert, fand ich bisher nicht. Ich sage bisher, weil ein erheblicher Teil des ZOV, des zentralen operativen Vorgangs, Opponent, wie er hieß, so nannte das MFS der Hauptabteilung 20-5 meine Behandlung als Feindperson, weil das bisher eben noch nicht gefunden wurde, vollständig. Etwa 50 Mitbürger in Ost und West ließen sich bewegen oder zwingen, gegen meine Familie und mich Spitzeldienste zu erledigen. Die Mitstudentin ist dabei, IMS Regina, ein stiller, freundlicher Gast auch in einer Literaturrunde in Jena, der Dozent und ehemaliger Parteisekretär der psychologischen Sektion der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, I.M. Schindler. Er kann sich bis heute nicht erinnern, er überlegt noch. Der Kunstfreund und Maler, Deckname Thilo Buchholz, entwickelte sogar einen eigenen Stil, ganz so wie die Autorenkollegen Anderson und Schedlinski, also I.M.B. Menzer Müller Peters der eine und I.M.B. Gerhard der andere. Koja, ein IM-Name, den gab es noch, und Rose und auch Bartholomäus Runge und IM-Chefarzt. Seine Frau, die auch konspirativ tätig wurde, nannte sich Chefärztin oder dann Martina. Und so geht es weiter. Verantwortlich für all das sind zuerst die Hauptamtlichen, die Befehlsgeber im SED-Auftrag, die Führungsoffiziere und Bearbeiter der operativen Vorgänge gegen die demokratische Opposition der DDR, auch die furchtbaren Wissenschaftler der Stasi-Hochschule Potsdam, so möchte ich sie doch nennen. Namen wie Mielke, Mittig, Wolf, Keller, Müller, Hühn, Hoberger, Laube, Paulitz, Vogel, Buhl, Wiegand, Hasse, Eschberger, Anding, Ebel, Gierke. In den IM-Berichten stimmen viele Fakten. Natürlich gibt es Interpretationen, Unterstellungen und auch Lügen. Aber es wäre falsch, diesen Dokumenten keine Bedeutung zuzuordnen. In den Maßnahmeplänen der Zersetzung und Liquidierung, alles sind Zitate der Stasi, ist festgelegt, was gegen Leute wie mich zu unternehmen war. Psychischer, auch verdeckt physischer Druck wurde angewendet. Oft wurden die IMs angehalten, die Dreckarbeit zu machen im Alltag, das schäbige Aushorchen, das Irritieren und Entmutigen, das Irreführen und Stören der menschlichen Beziehungen, der beruflichen und politischen Zusammenhänge. Besonders gefährlich, konnte ich aus den Akten erkennen, waren eifrige neurotische Profis wie Manfred Ibrahim Böhme, Deckname Paul Bongartz. Er fütterte durch seine Berichte in Absprache mit seinem Führungsoffizier die Paragraphen an, also zum Beispiel Paragraph 106 staatsfeindliche Hetze und 107 Gruppenbildung. Einige Fakten, einige Vermutungen, einige Lügen. Der Haftbefehl konnte erlassen werden. Staatsanwaltschaft und Gericht spielte mit. I.M. Böhme gab unter seinen Ergüssen auch noch Ratschläge an die Genossenkämpfer.
Was speziell oppositionellen Schriftstellern widerfuhr, traf in der sogenannten IM-Arbeit die Menschen prinzipiell aller Berufsgruppen, aller Schichten und Strukturen der Gesellschaft. Potenziell jedermann konnte bespitzelt werden. Niemand wusste sich davor sicher, es sei denn die Genossinnen und Genossen der SED.
Was speziell den Umgang mit Schriftstellern anbelangt, auch dies machte den Totalitätsanspruch der Staatssicherheit exemplarisch, so begnügte sich das MFS keineswegs mit seiner politisch-operativen Arbeit im Sinne gezielter Überwachung. Es kontrollierte auch zum Beispiel die Publikationspolitik. Charakteristisch dafür eine Festlegung von Stasi-Vizeminister Rudi Mittig vom 17. Dezember 1981. Überschrift:
Politisch-operative Erfordernisse zur Unterstützung der Durchsetzung vom Sekretariat des ZK der SED gefasster Beschlüsse für die Arbeit mit bestimmten auf literarischem Gebiet tätigen Personen.
Gegenstand dieser Weisung, einer vertraulichen Verschlusssache, war unter anderem die Verhinderung einer von Franz Fühmann geplanten Anthologie junger Autoren aus Berlin, Dresden, Erfurt, Halle, Leipzig und Potsdam. 30 insgesamt. Mittigs Verdikt:
Wie die vorliegenden Werke erkennen lassen, stehen fast alle Autoren in ihren politischen, weltanschaulichen und poetologischen Positionen sowie den erkennbaren Darstellungsabsichten im Wesentlichen außerhalb der durch die Kulturpolitik unserer Partei formulierten Erwartungen und Anforderungen an Literatur.
Und danach die grundsätzliche Einschätzung der Anthologie.
Die Mehrheit der Beiträge widerspiegelt die Unfähigkeit der Autoren, mit Mängeln, auf die sie im gesellschaftlichen Leben stoßen, fertig zu werden und sie in einer der gesellschaftlichen Entwicklung förderlichen Weise zu behandeln. Sie bleiben im Negativen stecken.
Es folgt ein politisch-operativer Maßnahmeplan.
Aus diesen Gründen wurde festgelegt: Keinerlei Veranstaltungen mit diesen Autoren an der Akademie der Künste der DDR durchzuführen und die vorliegenden Texte nicht zu veröffentlichen. Solche Autoren, die als loyale Bürger der DDR betrachtet werden können und schriftstellerisches Talent aufweisen, persönlich durch bewährte Schriftsteller, die Mitglied der SED sind, mit dem Ziel betreuen zu lassen, sie als Kandidaten für den Schriftstellerverband zu gewinnen. Diejenigen Schreibenden, die sich im Rahmen ihrer literarischen Tätigkeit im negativen Sinne gegen die Politik der Partei und der Regierung betätigen, durch die entsprechenden staatlichen Organe einer geregelten Arbeit zuzuführen und die Veröffentlichung ihrer Werke zu unterbinden und asoziale und staatsfeindliche Elemente unter diesen Personen entsprechend den geltenden Gesetzen der DDR zu behandeln.
Es liegt auf der Hand, dass solche Maßnahmepläne eine Informiertheit der Staatssicherheit voraussetzen, die nur durch Spitzelei gewährleistet war. Jürgen Fuchs zur Psychologie der IM-Arbeit.
In der IM-Vorlaufakte eines Freundes und Literaturkritikers nach drängenden Gesprächen sagte er Nein zur Zusammenarbeit. steht der Satz des Stasi-Mitarbeiters Müller von der BV der Bezirksverwaltung Gera. Zitat, wir sind in die entscheidende Phase des Kampfes um seine Seele eingetreten. Zitat Ende. Ich muss die enorme teuflische Symbolik dieses Satzes nicht interpretieren. Mit 17 wurde ich selbst im Sekretariat der Schule angesprochen von einem Mann, der seinen Ausweis aufklappte. Ich sollte einen Lehrer verraten und selbst das Gefährliche meiner Ansichten erkennen im Frühjahr des Jahres 68. Aus einem Gefühl der Angst, des Erschreckens und des Ekels sagte ich nichts und informierte hinterher sofort meinen Deutschlehrer, der wenig später als Dubček-Freund aus der Schule gedrängt wurde. Dekonspiration nannte das die Stasi-Sprache, Nicht-Einhalten des Schweigegebotes. Abgesehen von Karriere- und Überzeugungstätern, Nomenklatur, Kadern und offiziellen Quellen des MFS folgt die IM-Werbung einem einzigen Schema. Erschrecken, Angst machen, bedrängen, attackieren, umschmeicheln, wunde Punkte finden und treffen, Perspektiven in Frage stellen und dann wieder Aussichten eröffnen, Rettung aus der Not, dem gerade erzeugten Druck und der Angst. Es gab Sofortwerbungen, auch im Gefängnis, wo sogenannte Zelleninformatoren, Zellen-IMs, rekrutiert wurden unter den Gefangenen. Immer war es ein Akt des Brechens, des Unterwerfens, ein in Abhängigkeit bringen. Das MFS wollte die Führung, vor allem innen, im Psychischen. Und es wurde auch Raffinesse eingesetzt. Sie sind doch ein kritischer Mann, konnte gesagt werden. Wir berücksichtigen Ihre Vorschläge, geben Sie weiter, damit sich Kritik auswirken kann. Es war also auch ein Angebot dabei, ein Sprechen, ein Verhandeln, möglicherweise ein Dialog. Freilich, das merkte man später schon, zu Ihren Bedingungen. Sie setzten den Rahmen, führten das Ruder, gaben die Richtung.
In der Anwerbung und Verpflichtung inoffizieller Mitarbeiter zur Spitzelarbeit hat die Staatssicherheit ihre Methodik im Laufe der Jahrzehnte wesentlich verfeinert. Wo ursprünglich einmal grob brutale Vorgehensweisen dominierten, Nötigung, erpresserischer Druck, da bedienten sich die Führungsoffiziere später psychologischer Mechanismen, auch subtiler Korruption durch materielle Privilegien, weniger der Nötigung, obwohl es sie bis zuletzt auch gegeben hat, etwa durch kompromittierende Enthüllungen. Entscheidend blieb der Kampf um die Seele.
Auffällig ist, dass die Abkürzung IM oder das Stasi-intern verwendete Vokabular meist vermieden wurde im Umgang. Auch West-Stasi-Freunde wie Dirk Schneider von den Grünen plauderte dann nicht heimlich mit der HVA, der Hauptverwaltung Aufklärung des MFS, sondern mit der DDR, sprach er, als Politiker, als Verhandlungspartner, der sehr ernst genommen wurde und wichtig war. Ähnliches wird sich bei Manfred Stolpe abgespielt haben. Und dann vergehen die Jahre, der Alltag kommt, das Gewissen wird sich nicht mehr so oft querlegen wie am Anfang. Es wird auch viel von Hilfe gesprochen, Vorteile sind da, Mühen auch, kleine Kessheiten erlaubt man sich. Auch mal Nein wurde sicher gesagt in der konspirativen Wohnung. Das ist gut für den Seelenhaushalt, auch wenn der Kampf um die Seele von den Offizieren längst gewonnen worden war. Leider. Landschaften der Lüge, der Abhängigkeit und der Gewalt entstehen, vor allem in den menschlichen Beziehungen. Es gab ja die verabredete und eingehaltene Heimlichkeit. Und doch Brüche kann es geben, ein Aussteigen sogar. Wolfgang Templin wurde dann als Feind bearbeitet im OV-Verräter, nachdem er als IM auch mal unterschrieben hatte. Ich könnte noch Jutta Brabant nennen, Maya Wiens, vielleicht auch Gabriele Eckert. Sie kündigten dann ihre Abhängigkeit auf und hatten die Folgen zu tragen. Zu verurteilen sind aus meiner Sicht vor allem die Umstände und die Machthaber, die Mitbürger in schlimme Zwänge und Versuchungen brachten.
Die Erblast wird noch lange nicht getilgt sein.
Das ausschlaggebende Moment für ein Eingreifen der Staatssicherheit im Zuge eines operativen Vorganges hat ein früherer Mitarbeiter der Hauptabteilung 20, noch ganz im alten Jargon, wie folgt formuliert.
Das Kriterium war der Übergang zu aktiven Handlungen, also die Bildung zum Beispiel von Gruppierungen, die Herausgabe nicht genehmigter Publikationen, die Durchführung regelmäßiger konspirativer Zusammenkünfte, die Aufnahme von Verbindungen zu bestimmten feindlichen Stellen in der BRD und in West-Berlin. Also es mussten konkrete Handlungen vorliegen, die auf die Untergrabung der politischen Machtverhältnisse, die natürlich die alten stalinistischen Strukturen darstellten, aus heutiger Sicht gesehen, also auf diese Untergrabung gerichtet waren. Ja.
Das Ziel eines OV bestand im Zweifelsfall zwar darin, den Verdacht eines Staatsverbrechens zu erhärten, aber es blieb einer politischen Entscheidung vorbehalten, welche Maßnahmen gegebenenfalls eingeleitet wurden. Nicht immer war eine Verhaftung die Ultima Ratio. Manch ein Mitarbeiter der Stasi hat das zu Recht nie verstanden. Mielke in der schon erwähnten Rede vor Parteidelegierten der Hauptverwaltung Aufklärung.
Bei einigen Genossen, besonders der Abwehr, aber nicht nur dort, gibt es mitunter mit bestimmtes Unverständnis und eine gewisse Ungeduld darüber, dass wir aus politischen, aber auch aus operativen Gründen nicht alle Feinde sofort festnehmen, obwohl dazu die rein rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, beziehungsweise dass nach Festnahmen auch andere Entscheidungen getroffen werden. Es ist dabei auch nicht immer möglich, allen Genossen die politischen und operativen Zusammenhänge zu erklären, die zu solchen Entscheidungen führen. Deshalb muss man ihnen helfen, das richtige Verständnis auch dafür aufzubringen. Alles ist der strategischen Linie der Durchsetzung der offensiven Politik der Partei untergeordnet und auch zukünftig unterzuordnen. Entscheidend ist, dass wir die Feinde kennen, sie unter Kontrolle haben und wissen, was sie vorhaben. Dann sind wir auch in der Lage, und nur so kann gehandelt werden, den Zeitpunkt zu bestimmen, der politisch am zweckmäßigsten ist, um zuzuschlagen.
Wo die Festnahme eines Gegners politisch unzweckmäßig erschien, leitete die Staatssicherheit gelegentlich sogenannte Maßnahmen der Zersetzung ein, um politisch Andersdenkende, oppositionelle Schriftsteller, aufmüpfige Ausreisewillige oder mutige Regimekritiker zu diskreditieren oder zu denunzieren.
Die Richtlinie 176 des MFS zur Entwicklung und Bearbeitung operativer Vorgänge sah diese taktische Variante ausdrücklich vor. Zitat:
Maßnahmen der Zersetzung sind auf das Hervorrufen sowie die Ausnutzung und Verstärkung solcher Widersprüche bzw. Differenzen zwischen feindlich-negativen Kräften zu richten, durch die sie zersplittert, gelähmt, desorganisiert und isoliert und ihre feindlich-negativen Handlungen einschließlich deren Auswirkungen vorbeugend verhindert, wesentlich eingeschränkt oder gänzlich unterbunden werden.
Zimperlich gab sich die Staatssicherheit nicht, wenn es ihr darum ging, Zersetzungsmaßnahmen einzuleiten. Die Richtlinie 176 enthielt dazu detaillierte Empfehlungen.
Bei der Durchführung von Zersetzungsmaßnahmen sind vorrangig zuverlässige, bewährte, für die Lösung dieser Aufgaben geeignete IM einzusetzen. Bewährte Mittel und Methoden der Zersetzung sind das Heranführen bzw. der Einsatz von IM, legendiert als Kuriere der Zentrale, Vertrauenspersonen des Leiters der Gruppe, übergeordnete Personen, Beauftragte von zuständigen Stellen aus dem Operationsgebiet, andere Verbindungspersonen und so weiter. Die Verwendung anonymer oder pseudonymer Briefe, Telegramme, Telefonanrufe und so weiter. Kompromittierender Fotos, zum Beispiel von stattgefundenen oder vorgetäuschten Begegnungen. Die gezielte Verbreitung von Gerüchten über bestimmte Personen einer Gruppe, Gruppierung oder Organisation. Gezielte Indiskretionen bzw. das Vortäuschen einer Dekonspiration von Abwehrmaßnahmen des MFS. Die Vorladung von Personen zu staatlichen Dienststellen oder gesellschaftlichen Organisationen mit glaubhafter oder unglaubhafter Begründung.
Ein Katalog gezielter Zersetzungsmaßnahmen, der manchen Mafioso von Neid erblassen ließe. Erwiesen ist, dass Aktivitäten dieser Art nicht nur DDR-intern, sondern auch gegen unliebsame Personen in der Bundesrepublik durchgeführt wurden. Und hier fielen sie nicht mehr in die Zuständigkeit der Abwehr, sondern der Aufklärung. Die Diensteinheiten beider Bereiche hatten einander zu ergänzen, sich gegenseitig zu unterstützen und unter Beachtung der Konspiration eng zusammenzuarbeiten.
Heinz Busch, einst Oberst im MFS, über die Einbeziehung der Aufklärung in Aufgaben der Abwehr.
In jeder grundsätzlichen dienstlichen Bestimmung des Staatssicherheitsministers zu Fragen der inneren Sicherheit der DDR, aber auch in jedem Befehl über eine operative Aktion, sei es nun die Absicherung von Wahlen, Staatsbesuchen, Feiertagen, Parteitagen und so weiter, wurden der HVA umfangreiche Teilaufgaben zugewiesen. Dabei ist ein bedeutsamer zeitlicher Einschnitt zu bemerken, der etwa auf den Beginn der 80er Jahre fällt, während bis dahin die Forderungen im Allgemeinen von dem Prinzip der Mitnutzung der vorhandenen Möglichkeiten der Aufklärung für den jeweiligen inneren Sicherungszweck ausgingen, bedingten sie mit zunehmendem Anwachsen oppositioneller Strömungen in der DDR auch spezielle Maßnahmen der HVA, die oftmals zu erheblichen Komplikationen für den eigentlichen Aufklärungsauftrag führten. Inoffizielle Mitarbeiter im Operationsgebiet mussten beauftragt werden, neben ihrer klassischen Spionage- oder Beschaffungsmission hinaus Informationen über Verbindungen von DDR-Bürgerrechtlern zu staatlichen Stellen und politischen Organisationen der Bundesrepublik zu gewinnen. Quellen mit entsprechenden Möglichkeiten in staatlichen oder auch kommunalen Einrichtungen hatten darüber zu berichten, wenn sich Bürger der DDR mit Ersuchen, zum Beispiel in Ausreiseangelegenheiten, an diese gewendet hatten, etc. Inoffizielle Mitarbeiter des Hilfsnetzes, also Bürger der DDR, wurden in zunehmendem Maße für Abwehrzwecke eingesetzt, insbesondere dann, wenn sie Zugang zu Bürgerrechtsgruppen und anderen als oppositionell bezeichneten Kreisen hatten oder wenn sie in der Lage waren, dass man sie dorthin steuern konnte. In den letzten Jahren vor dem Ende der DDR wuchs Zahl und Umfang der Sicherungseinsätze, an denen eine immer größere Zahl von Mitarbeitern der HVA teilnehmen musste, in den letzten Monaten unmittelbar zur Mitwirkung bei der Unterdrückung und Eindämmung von Demonstrationen gar.
Mielkes Dank für die Zusammenarbeit mit der Abwehr war den Mitarbeitern der Aufklärung gewiss. Der Stasi-Chef vor ihrer Parteidelegiertenkonferenz 1986.
Besonders hervorheben möchte ich eure seit der letzten Delegiertenkonferenz bedeutend erhöhten Anstrengungen und großen Ergebnisse in kameradschaftlicher Zusammenarbeit mit den Diensteinheiten der Abwehr noch wirksamer mitzuhelfen, die staatliche Sicherheit, eine hohe politische Stabilität im Innern der DDR jederzeit zu gewährleisten, uns auch im Innern von Seiten äußerer und innerer Feinde nicht überraschen zu lassen. Und das ist nicht nur eine sehr gute Sache, Genossen, sondern eine der Grundfragen unserer Arbeit unter den Bedingungen der zugespitzten Lage in der Welt.
Heute tun frühere Mitarbeiter der Hauptverwaltung Aufklärung so, Markus Wolf zumal, als hätten sie mit der Schmutzarbeit der Abwehr nichts zu tun gehabt.
Charakteristisch für die Entwicklung der Abwehr im MFS war der immer wiederkehrende Versuch, politische und soziale Konflikte mit administrativen und repressiven Mitteln zu lösen. Als sich in Auswirkung der Schlussakte von Helsinki die Zahl der Ausreisebegehren aus der DDR sprunghaft erhöht hatte, schließlich bedeutete sie für ausreisewillige Bürgerinnen und Bürger erstmals eine Berufungsgrundlage, und als gleichzeitig die Fluchtbewegung dennoch nicht einzudämmen war, befahl Erich Mielke die Bildung einer speziellen Diensteinheit in der Zentrale und den Bezirksdependancen.
Befehl Nummer 175 des Ministers für Staatssicherheit zur Vorbeugung, Aufklärung und Verhinderung des ungesetzlichen Verlassens der DDR und Bekämpfung des staatsfeindlichen Menschenhandels.
Unter Ziffer 1 lasen die DDR-Checkisten kurz und bündig:
Die zielgerichtete Vorbeugung, Aufklärung und Verhinderung des ungesetzlichen Verlassens der DDR und Bekämpfung des staatsfeindlichen Menschenhandels ist Aufgabe aller Diensteinheiten des MFS.
Gleichwohl waren im MFS spezielle Diensteinheiten dafür zuständig, sowohl illegale Fluchtversuche als auch legale Ausreisebegehren unter Kontrolle zu halten.
Genutzt haben sie nichts. Der Kaderbestand des MFS aber war um hunderte von Planstellen stärker geworden.
Die Krönung eines operativen Vorganges war, nach einer Redensart in der Staatssicherheit, der Untersuchungsvorgang. Anders gesagt, waren hinreichend belastende Momente gegeben und stand politische Opportunität dem nicht entgegen, erfolgte die Festnahme. Danach traten die Diensteinheiten der Linie 9 in Aktion. Die Hauptabteilung 9 im MFS unter Leitung von Generalmajor Rolf Pfister und die ihr nachgeordneten Abteilungen 9 in den Bezirksverwaltungen. Sie waren für Vernehmungen und Untersuchungen in politischen Strafverfahren zuständig. Insgesamt verfügte die Staatssicherheit zuletzt über 726 Untersuchungsführer, politisch und psychologisch gut geschulte Vernehmungsoffiziere, die in Stasi-eigenen Untersuchungsgefängnissen ihr Unwesen trieben.
Die Leiter der Untersuchungsabteilungen unterhielten auch den Kontakt zu Staatsanwaltschaft und Gericht. Sie hatten wesentlichen Einfluss auf politische Strafverfahren, in denen die Ermittlungen in die Zuständigkeit des MFS fielen, namentlich bei sogenannten Staatsverbrechen wie Fluchthilfe, staatsfeindlicher Hetze oder verfassungsfeindlichem Zusammenschluss.
Auch in diesem Bereich ist in den 4 Jahrzehnten Existenz des MFS der Trend vom grob brutalen zu psychologisch subtilen, aber nicht weniger wirksamen Vernehmungsmethoden feststellbar. Der Schriftsteller Sigmar Faust, zweimal im DDR-Gefängnis, über Stasi-Untersuchungshaft und die Belastung durch manipulierte Vernehmungsprotokolle.
Also das war von vornherein klar, dass man schon schuldig war, wenn man eingesperrt wurde. Und dementsprechend waren dann auch die ganzen Vernehmungen, dass von Entlastung kaum eine Rede war, dass höchstens mal was Positives auch genannt wurde, dass man gute Arbeit geleistet hat oder dass man gute Zeugnisse oder Beurteilung von der Parteigruppe, vom Studium oder von irgendeiner Produktionsstätte bekommen hat. Das wurde durchaus mit gewürdigt, aber eigentlich darum ging es gar nicht. Die Vernehmungsprotokolle wurden in einer Form gehalten, dass man eine Frage erkannte, zwar die des Vernehmers, die man eigentlich nicht wiedererkannte, die dann sehr zugespitzt war, und dann die Antworten, die man selbst gegeben haben soll. Also beispielsweise wurde über Solzhenitsyn so ganz locker gesprochen, der damals einen Nobelpreis bekam. Ich hatte ein Buch gelesen von ihm und ich sagte, ja, ich war begeistert, mir gefällt er und ich halte das für ehrlich. Dann stand in der Antwort in dem Protokoll, Faust hält Solzhenitsyn für verbreitungswürdig und würde die Bücher von Solzhenitsyn verbreiten. Das war natürlich ein Straftatbestand in der DDR. Man durfte die Bücher nicht verbreiten. Also so wurde das dann hingedreht, nur damit man belastbar gemacht wird für die Paragraphen. Ich bin während der Vernehmung nicht misshandelt worden, körperlich, aber psychisch auf jeden Fall. Ja, zum Beispiel stundenlang auf einen Hocker sitzen, angeschraubten Hocker, ohne dass man etwas zu tun hatte. Nur der schrieb den Text, der mit der Hand geschrieben war, das Protokoll, Frage, Antwort, Frage, wurde dann in Schreibmaschine geschrieben. Und wenn er mal eine Frage hatte, das kam vielleicht zweimal am Tag vor, irgendwas, einen Begriff noch genau wissen wollte, da war man einfach verfügbar und musste den ganzen Tag in der Zelle sitzen. Das war eine ganz stupide, schwere, anstrengende Leistung eigentlich. Und so vertrödelten die sozusagen unser Leben mit sinnlosesten Sachen. Und man konnte sich nicht wehren, man konnte nichts machen. Das schafft natürlich emotionalen Druck und ein Ausgeliefertsein, eine Ohnmacht, die ich in meinem Leben noch nie gespürt hatte. Das sind psychische Dinge, wo man auch bereit ist dann, weil man ja jeder Mensch schwach ist, Dinge zu unterschreiben, die mit der Wahrheit nichts zu tun haben, nur um diesen Zustand zu entkommen, ja, um dieses Verfahren abzukürzen.
Die Zuständigkeit der Staatssicherheit als Ermittlungsbehörde in politischen Strafsachen bedingte praktisch die Präjudizierung gerichtlicher Strafurteile. Eine lange Zeit nur vermutete, heute aber belegbare Tatsache. Dem MFS war von der Führungsspitze der SED eine Mittlerfunktion gegenüber der Justiz zugedacht. Die Stasi sorgte dafür, dass die vom Politbüro erstrebten politischen Strafurteile durch die Gerichte auch tatsächlich gefällt wurden.
Am 20. Dezember 1956 befasste sich das Politbüro laut Protokoll Nummer 6556 zum Beispiel mit der um Wolfgang Harich gruppierten revisionistischen Opposition, einem kleinen Kreis oppositioneller Intellektueller, und verfügte wie folgt.
Folgende Direktive wird den Genossen der Staatssicherheit gegeben. A. Der Prozess ist beschleunigt vorzubereiten. Die ganze Angelegenheit erhält der Generalstaatsanwalt Dr. Melzheimer zur weiteren Behandlung. B. Aufgrund des Berichtes schätzt das Politbüro die Tätigkeit der Gruppe Harich als Staatsverrat ein.
Für Erich Mielke, formell damals noch der zweite Mann im MFS, war das Stichwort gegeben. Gut zwei Wochen vor der Hauptverhandlung nahm er Stellung zum Stand des Untersuchungsverfahrens.
Die Untersuchungen sind im Wesentlichen abgeschlossen. Sie erbrachten den eindeutigen Beweis des Staatsverrates und der Verbindung mit dem Ostbüro der SPD, eine Agentenzentrale, die finanziert und im Auftrage der verschiedensten Geheimdienste der kapitalistischen Staaten tätig ist.
Damit war das Urteil öffentlich präjudiziert. Am 9. März 1957 wurden die Mitglieder des Harich-Kreises als konterrevolutionäre Gruppe in einem wohlinszenierten Schauprozess vor dem obersten Gericht der DDR, dem Votum des Politbüros und dem Verdikt Mielkes, entsprechend zu Freiheitsstrafen bis zu 10 Jahren verurteilt.
Der Vorwegnahme von Strafgerichtsurteilen durch die Stasi sollte auch ein ehemaliger Leutnant der DDR-Grenzpolizei zum Opfer fallen, Manfred Smolka. Nach seiner politisch bedingten Entlassung war er am 15. November 1958 über die Zonengrenze geflüchtet. Als er am 22. August 1959 Frau und Kind in die Bundesrepublik holen wollte, wurde er in einen Hinterhalt gelockt. Auf bundesdeutschem Territorium wurde er durch einen Schuss in den Oberschenkel fluchtunfähig gemacht, in die DDR verschleppt und in Stasi-Untersuchungshaft reif gemacht für den Strafprozess. Die Anklage lautete auf Spionage. Das Fatale in diesem Fall: am 14. Januar 1960 fertigte der zuständige Vernehmungsoffizier, Oberstleutnant Neumann, intern eine Aktennotiz für den Minister an.
Vorschlag für die Durchführung eines Prozesses gegen einen republikflüchtigen ehemaligen Offizier der deutschen Grenzpolizei wegen Spionageverdacht.
Der ungeheuerliche Schlusssatz:
das Verfahren ist geeignet, aus erzieherischen Gründen gegen Smolka die Todesstrafe zu verhängen.
Dazu ein handschriftlicher Vermerk des Ministers vom 3. März 1960. Einverstanden. Gezeichnet Mierke. Daraufhin wurde die Sache dem Politbüro zugeleitet, das am 26. April 1960 kurz darüber beriet. Fazit:
der Bericht in der Strafsache wird zur Kenntnis genommen.
Vorausgegangen war eine zustimmende Stellungnahme von Klaus Sorgenicht, damals Leiter der Abteilung Staat und Recht im ZK der SED. Nach sechstägiger Verhandlung vor dem 1a-Strafsenat des Bezirksgerichts Erfurt wurde am 5. Mai 1960 gegen Manfred Smolka für recht erkannt:
im Namen des Volkes. Der Angeschuldigte wird wegen Militärspionage im schweren Fall, Paragraphen 14, 12 Absatz 1 und 2 Buchstabe A und D StEG, zum Tode verurteilt.
Die Hinrichtung erfolgte am 12. Juli 1960 in Leipzig durch Nahschuss in den Hinterkopf. Das tödliche Zusammenspiel zwischen SED, Stasi und Strafjustiz hatte einmal mehr funktioniert.
Repression war das A und O der Stasi-Abwehr. Weil sie falsch war, hat die Sicherheitsdoktrin dem MFS dennoch nichts genutzt. Die Überfülle an Informationen, die erarbeitet wurde, blieb politisch ohne Wirkung, ohne Einfluss auf die Entscheidungsfindung der Herrschenden.
In seiner vielbelachten Rede vor der DDR-Volkskammer am 13. November 1989 hat sich Mielke empört darüber beklagt.
Also wir haben berichtet über diese ganzen Fragen. Wir haben auch Vorschläge gemacht. An die Stelle, die ich verpflichtet bin, als Minister für Staatssicherheit zu berichten. An die betreffenden Genossen, die ja ein bestimmtes Arbeitsgebiet haben, haben die Fragen bekommen, für die sie zuständig sind, die anderen. Und auch insgesamt. Aber wieso? Erstattet doch mal was konkret. Konkret, natürlich könnte ich Namen alle nennen. Da kann ich doch die Namen nicht insgesamt alle nennen, aufführen, wohin wir also unsere Informationen gegeben haben. Aber wir haben sie gegeben. Glaubt mir, wir haben die gegeben. Wir haben auf vieles aufmerksam gemacht, was heute hier gesprochen wurde. Das Einzige ist, dass vieles, was wir gemeldet haben, nicht immer berücksichtigt wurde und nicht eingeschätzt wurde. Und ich kann hier einmal sagen, dass wir sogar auf Konferenzen aufgetreten sind und haben gesagt, die Bitte unserer Genossen besteht darin, werte Abgeordnete, zu den Betreffenden, dass man unsere Informationen ernst nimmt und sie auswertet, soweit sie auswertbar sind, und Veränderungen schafft.
Die politische Bankrotterklärung eines Geheimpolizei- und Sicherheitschefs. Die verfehlte Sicherheitsdoktrin des MFS aber war exemplarisch für die Daseinsverfehlung des Regimes überhaupt.
Zu verurteilen ist insbesondere die Funktion des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit bei der Verwirklichung der falschen Sicherheitsdoktrin der früheren Partei und Staatsführung. Zu verurteilen ist weiterhin die flächendeckende Überwachung größerer Personenkreise und damit im Zusammenhang die Schaffung eines überdimensionierten Sicherheitsapparates. Zu verurteilen ist weiterhin das Ansinnen, politische Probleme mit strafrechtlichen Mitteln zu lösen. Und zu verurteilen ist schließlich die Beteiligung von Teilen des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit am Schutz der Privilegien, die sich die ehemalige Führungsspitze angemaßt hat.
Diese Einschätzung formulierte kein Besserwisser aus dem Westen, sondern ein ehemaliger Genosse der SED aus dem Osten, 1990 am Runden Tisch in Ost-Berlin. Manfred Sauer aus dem Sekretariat des DDR-Ministerrates. Seinen Worten ist auch heute nichts hinzuzufügen.
Deutschlandradio Kultur aus den Archiven. Sie hörten die zweite Folge einer Reihe des Deutschlandfunks Schild und Schwert, die Stasi. Autor der Erstsendung im Oktober 1992 war Karl Wilhelm Fricke. Wir kommen damit auf unsere alten Freunde zurück, auf Pinsel und Schnorchel. Im Kneipengespräch der von Erich Kästin und Friedrich Steig vertonten DDR-Funktionäre geht es heute unter anderem um sogenannte Schießzirkel. Erstsendung im RIAS am 16. August 1952. Viel Spaß dabei.
Und ich sage dir, Pinsel, da ist der Wurm drin.
Stimmt denn das auch?
Ja, denkst du, ich erzähle dir hier spaßige Anekdoten? Bin doch selber als Kurier runtergefahren. Mir ist der Hut hochgegangen, wenn du nichts dagegen hast.
Das ist ja furchtbar. Rebellion. Rebellion in unserer eigenen Partei.
Glatte Meuterei gegen das Politbüro.
Was haben sich die denn bloß dabei gedacht?
Ganze Ortsgruppen, Pinsel.
In der Umgebung von Halle, sagst
Jawohl,
du?
Jawohl, alte, verdiente Genossen in vorderster Front der Konterrevolution.
Furchtbar.
Und haben doch tatsächlich eine Resolution auf die Beine gestellt, dem Genossen Ulbricht das Misstrauen ausgesprochen.
Nein.
Das hättest du wohl nicht für möglich erhalten, was?
Wo der doch gerade zur Kur ist.
Ja.
Solche Hiobsbotschaften stören enorm die Verdauung. Das weiß ich aus
Lass
eigener Erfahrung.
Lass doch den Erfahrung. Unsinn! Sag mir lieber, wie du eigentlich über die Geschichte denkst.
Gar nicht. Können das schnorcheln?
Was?
Absolut nicht.
Aber du musst doch wenigstens...
Ich will nichts damit zu tun haben.
Aber du musst dir doch irgendwelche Gedanken dabei machen. Dafür... Oder dagegen?
Nein, nein, du hast mir oft genug gesagt, ich soll nicht denken.
Ja, wenn es aber um eine schwerwiegende innerparteiliche Fraktionsbildung geht, Genosse.
Von mir aus, ich unternehme nichts gegen meinen Generalsekretär.
Ah.
Ich habe etwas gegen die Bildung.
Schön, sehr korrekt, sehr lobenswert.
Na ja.
Aber nur mal so ganz im Vertrauen, mein Jutta. Bist du wirklich mit allem einverstanden, was die Partei bestimmt? Na?
Selbstverständlich. Mit allem.
So?
Immer positiv. Das heißt...
Das heißt?
Nichts weiter.
Kannst du jede Direktive von oben mit gutem Gewissen ausführen?
Ja, gut. Wie man's nimmt, Genosse Schnorchen.
Hast du dir nicht manchmal gesagt, das geht nicht? Kann man doch nicht mehr mitmachen.
Naja, schon. Aber man hat doch Familie, verstehst du? Und einen Schrebergarten. Na, und die Intelligenzkarte, die...
Na? Mal raus mit der Sprache.
Es gibt da natürlich so Kleinigkeiten, die...
Ja, ja?
Dir kann ich's ja sagen, Genosse Schnorchel. Die Sache mit den Schießzirkeln zum Beispiel, weißt du, die passt mir gar nicht.
So, so.
Ganz und gar nicht. Diese schießenden Zirkel schießen ja wie die Pilze aus dem Erdboden.
So, meinst du?
Ja, das nimmt doch Überhand. Wer kontrolliert denn eigentlich die Munitionsherstellung, hm? Gibt ja bald mehr Schieß als Eisstände bei uns.
Und was stört dich daran?
Stell dir doch mal vor, ich komme da neulich Abend von der Parteiversammlung nach Hause. Zufrieden, glücklich, dass es vorbei ist. Denke, na, nun habe ich endlich meine Ruhe. Und zum Selbststudium natürlich, nicht?
Mhm.
Und da sehe ich doch, ich traue meinen Augen nicht, sämtliche Kellerfenster bei mir hell erleuchtet.
Ach.
Und plötzlich gellende Schüsse, Genosse Schnorchel. Ganze Salven.
Was?
Ein Lärm, also als wenn Kanonen...
In deinem Haus?
Mhm. Ich natürlich sofort in volle Deckung, vorsichtig rangerobbt, nicht wahr? Und was glaubst du, wen sehe ich durchs Kellerfenster hindurch? Im Anschlag, kniend aufgelegt?
Na?
Meine Frau, meine Hausgenosse.
Ach.
Und drumherum die ganze komische Sippschaft. Das Kaffeekränzchen vom Demokratischen Frauenbund. Ein Kleinkaliberzirkel alter Tanten in meinem Keller.
So.
Anstatt Obst einzukochen, veranstalten die jetzt Preisschießen. Kommst du da noch mit?
Sehr gut. Ausgezeichnet.
Das findest du schön?
Mhm.
Ich bin erschüttert, Genosse Schnorchel. Ich jedenfalls, ich habe gelitten. Glaubst du, ich habe an dem Abend noch was zu essen gekriegt? Hungrig, wie ich von der Parteiversammlung gekommen war? Und glaubst du, ich hätte bei dem Geballerer einschlafen können?
Man muss eben Opfer bringen für solche Heldenmütter.
Schöne Helden. Die haben sie schon so verrückt gemacht, dass sie einem an den Kopf werfen, wir DFDlerinnen wollen lieber auf den Barrikaden als im Bett sterben.
Sehr vernünftiger, sehr fortschrittlicher Standpunkt.
Und das Schönste, wie ich wutentbrannt wieder aus dem Bett steige, um mir beim Sender Leipzig Trost zu holen, was höre ich da? Vortrag im Frauenfunk. Was die Frau von den verschiedenen Anschlagsarten beim Kleinkaliberschießen wissen muss. Ne?
Und da hast du natürlich deinen Apparat abgestellt und bist wieder ins Nest gekrochen. Was?
Allemal. Bis jetzt bin ich immer noch Volkskorrespondent und nicht Volksgrenadier.
Typisch, typisch. Aber du wirst dich noch wundern. Dein rotes Wunder wirst du erleben.
Man wird doch noch schlafen können.
Viel zu wenig hat unser demokratischer Rundfunk bisher geschlafen. Zu Wehrfragen Stellung genommen.
Zu wenig?
Aber auch das wird sich ändern. Jetzt wo wir ein Rundfunkministerium kriegen, jetzt werden unsere volkseigenen Wellen höher schlagen. Jetzt werden Sendungen den Ätherbereich anpinseln, dass die Röhren wackeln. Nicht nur der Frauenfunk, der Jurenfunk, nein, auch der Kinderfunk muss den Karabiner 98K in allen seinen Teilen erläutern. Hörst du?
Ja, ich schon. Aber ob die anderen zuhören werden?
Ne? Da wird unser Rundfunkkomitee schon für sorgen. Gemeinschaftsempfang einführen.
Oder ruhig einen neuen Typus bauen.
In die Arbeitsdienstbaracken habe ich mir sagen lassen, kommen sowieso bloß Lautsprecher fest eingestellt. Berliner Rundfunk.
Na, ich weiß nicht, Genosse Schneuel. Ich weiß nicht recht, ob das gerade der richtige Sender ist.
Na, hör mal.
Die bringen doch immer noch so viel Jazzmusik. Als ob da ein verkappter Kriegshetzer die Schallplatten sortiert. Ich denke, wir sollen uns vor monopolkapitalistischem Samba-Gift hüten.
Ja, natürlich, aber... Na,
warum greift denn da keiner ein? Hm?
Unter uns, Pinsel, bei unseren volksdemokratischen Freunden, da ist das ja noch viel schlimmer.
Wahrhaftig?
Na, stell mal Prag an.
Oh, grüß ja nicht mit meinem RFT-Super.
Da denkst du manchmal, du hast die verkehrte Welle erwischt.
Was du nicht sagst. So eine feindliche Musik machen die?
Na, ist das vielleicht Klassenbewusstsein, frage ich dich. In einem sozialistischen Land kann doch nicht jeder Trompete blasen, wie er lustig ist. Ja. Wo bleibt denn da die kulturelle Massenwachsamkeit?
Ja, na eben.
Kein Wunder, dass da dauernd führende Genossen abserviert werden. Ja. Erst neulich wieder die ganze Reichsjurenführung, ich wollte sagen, das, was bei uns in der FDJ Honecker und Genossen sind, abgebaut wegen Slans und Slinkismus.
Wie?
Slanskismus!
Slanskis?
Ja, wir haben eben noch keinen richtigen Namen für diese schwerste aller Abweichungen. Aha. Bei uns muss erst noch ein hoher Genosse dran glauben, ehe der zuständige Ismus erfunden ist.
Nicht doch.
Lohharen reicht anscheinend nicht, Jans. Na, und Pinselismus?
Genosse Schnarchel.
Ist wohl auch ein bisschen zu dürftig, wie? Aber siehst du, so machen sie es in Prag. Und in Budapest, in Ungarn. Na, sieht's da vielleicht besser aus? Genau dasselbe. Im Radio... Schräge Agentenmusik, nicht wahr? Mhm. Und hinter den Kulissen Intrigen gegen die Partei noch und noch. Na, Stalin sei Dank hat jetzt der Genosse Rakosi mit starker Handpinsel das Staatsruder ergriffen.
Schön. Mhm. Da kann ja nichts mehr passieren, was?
Wollen's hoffen.
Na, also ich jedenfalls, ich komme mit den ungarischen Volksdemokraten ganz gut aus, Genosse Schnorchel.
Ja?
War neulich mal wieder ein paar bei uns im Betrieb zu Besuch. Muss dir sagen, die haben mir wirklich gut gefallen.
Genossen natürlich.
Selbstverständlich, ja, ja. Einer hat sogar eine Rede gehalten auf Ungarisch. Und weißt du, wer sie übersetzt hat?
Na?
Ja?
Wer denn?
Ja? Ich Genosse Schnorchel. Du? Ich persönlich, jawohl.
Donnerwetter, du kannst Ungarisch? Ich muss schon sagen, Pinsel, meine Hochachtung, mein Respekt. Ist ja wirklich fabelhaft.
Nicht doch, Genosse Schnorchel.
Doch, doch.
Nein, also, ich kann natürlich kein Wort Ungarisch. Aber sage doch selber, was hätte er schon anderes sagen können?
Pinsel und Schnorchel wissen, wo der Wurm drin ist. Der Dialog zwischen Erich Kästin und Friedrich Steig lief am 16.08.1952 im RIAS. Zuvor hörten Sie die zweite Folge einer dreiteiligen Reihe des Deutschlandfunks über den Staatssicherheitsdienst der DDR. Der dritte Teil dann am zweiten Samstag im März. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Musik.